guten. Ist das an? Ja. Ne? Ja. Noch näher, dann esse ich das auch. Na gut. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Mein Name ist, den mich nicht kennt, Thomas Berg, bin Mitglied dieser Gemeinde und die ja, weniger gute Hälfte von dieser netten Dame, die sie bisher durchs Programm geführt hat. Heutzutage haben ja die meisten Christen an ihren Autos als Zeichen ihres Christseins einen Fisch. Weiß nicht, wer hat einen Fisch am Auto? Na, das ist ja ein ganz großer Teil. Der Fisch ist ja eigentlich ein Geheimzeichen für Christen, das die Christen gehabt haben zu ihrer ersten Zeit, um die Zeitenwende, oder als sie dann im ersten Jahrhundert verfolgt wurden, da hat sich dieses Zeichen entwickelt und macht ja eigentlich, gerade wenn es ein Bekenntniszeichen sein soll, gar nicht so viel Sinn, aber wir haben auch einen Fisch am Auto. Ich kann mich aber auch an Zeiten erinnern, vielleicht na, bestimmt schon 20 Jahre oder noch mehr fast her, da hatte man keinen Fisch am Auto. Das ist, glaube ich, vor allem aus Amerika rübergekommen, diese Gewohnheit. Da hatte man noch kluge Sprüche hinten auf der Heckscheibe. Einer war, Gott ist dir noch näher als du meiner Stoßstange. Oder ein Klassiker, den ganz viele hatten, wir auch, dieses Wort von Tolstoi, Gott kennen ist Leben. Und ein Klassiker, der auch, den auch viele hatten, war das Pauluswort, lasset euch versöhnen mit Gott. Und darum soll es heute gehen. Lasset euch versöhnen mit Gott. Wo ist heute überall von Versöhnung die Rede? Völker söhnen sich untereinander aus und da sind wir Deutschen aufgrund unserer älteren und neueren Geschichte sicher Weltmeister und müssen es ja auch sein aufgrund dieser Vergangenheit. Wir haben uns ausgesöhnt mit Franzosen, söhnen uns aus mit Polen und natürlich auch vor allem mit Juden und vielen mehr. Gruppen innerhalb eines Landes versöhnen sich oder wollen es zumindest oder man will, dass sie es wollen. Evangelische und katholische Christen in Nordirland, Farbige und Weiße in Südafrika, Hutus und Tutsis in Ruanda und so weiter und so weiter. In Familien geschieht auch immer wieder Versöhnung, nachdem sich Menschen einander feind oder fremd geworden sind. Von Versöhnung ist an vielen Stellen die Rede. Ob da, wo Versöhnung draufsteht, dann auch immer Versöhnung drin ist, das ist dann oft eine ganz andere Frage. Versöhnung ist zunächst einmal ein theologischer Begriff. Und darum wollen wir auch auf das hören, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, und zwar der Apostel Paulus. Er ist ja mit seinen zahlreichen Briefen sozusagen der Cheftheologe des Neuen Testaments. Seine Gedanken zum Thema Versöhnung möchte ich mit euch und mit Ihnen im ersten, ausführlichsten Teil der Predigt nachdenken. Im zweiten Teil wird es dann um die Begegnung eines Mannes mit Jesus gehen und darum, wie dieser Mann sich in der Gegenwart Jesu mit Gott hat versöhnen lassen und darum, welche Folgen das für sein Leben haben sollte. Und zuletzt möchte ich euch noch ein Beispiel erzählen, was es für eine einzelne Frau und durch sie auch ein Stück weit für eine Gemeinde bedeutet hat, dass sie eine Botschafterin der Versöhnung an der Stelle Christi war. Aber zunächst wollen wir auf den Predigttext hören, aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther, 5. Kapitel, die Verse 19 bis 21. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Wir sind also Botschafter an Christi Stadt, bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Vorweg, Versöhnung hat nichts mit Sohn zu tun, auch wenn der Gedanke vielleicht gar nicht so fern liegt, wenn wir etwa an die Geschichte des verlorenen Sohns denken, der das halbe Erbe seines Vaters verprasst hat und dann doch wieder von seinem Vater liebevoll aufgenommen wurde. Versöhnung hat mit Sühne zu tun und Sühne ist praktisch ein Thema jeder Religion. Durch Sünde, durch Fehlverhalten ist die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch gestört. Durch menschliche Schuld ist das Verhältnis des Menschen zu Gott getrübt. Und der Mensch hat in ganz vielen Religionen das Ziel, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, wieder mit Gott in Verbindung zu treten. Und nichts anderes bedeutet das Wort Religion, Wiederanbindung an Gott. In den meisten Religionen, so auch im jüdischen Glauben, versuchen Menschen mit Opfern Gott gnädig zu stimmen. Meist sind es Tiere, die geopfert werden, ja, weil Blut als Symbol des Lebens gilt. Für Juden ist der Versöhnungstag, der Yom Kippur, auch da wieder diese Spannung zu dieser Welt, einer der Kriege, die Israel mit den Arabern geführt hat, heißt Yom Kippur-Krieg und Yom Kippur ist der Versöhnungstag der Juden. An diesem Tag haben die arabische Welt Israel überfallen. Ist der höchste Feiertag. An diesem Tag opferte der hohe Priester ein Tier, mit dem er seine eigene Sündenschuld vor Gott tilgen sollte und wollte. Dann wurde ein Bock auf dem Brandopferaltar als Opfer für die Sünde des ganzen Volkes geopfert. Und nun war für das ganze Volk noch ein zweiter Bock nötig. Und auf diesen zweiten Bock legte der hohe Priester seine Hände und übertrug diesen Bock stellvertretend für das ganze Volk dessen Sünden. Dieser Bock, beladen mit der Sünde des ganzen Volkes, wurde zum Zeichen dafür, dass Gott die Sünden vergeben hatte, in die Wüste gejagt. Nur, von Dauer war dieses Verjagen der Sünde nicht. Der Vorgang war jedes Jahr aufs Neue erforderlich. So leicht ließ sich die Sünde dann eben doch nicht fernhalten. Auf diese Weise ließ sich eben auch keine dauerhafte Verbindung, keine dauerhafte Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen herstellen. Auch diese Zeremonie am Versöhnungstag, am Yom Kippur, bleibt letztlich, wie viele andere Riten, nichts anderes als der vergebliche Versuch, den Menschen so zu machen, dass er die Begegnung mit dem großen, heiligen Gott aushalten kann. Alles Opfern ist der verzweifelte Versuch des Menschen, sich vor Gott als makellos, als rein zu erweisen und so mit Gott wieder ins Reine zu kommen, sich zu versöhnen. Aber nicht Gott ist es dabei, der die Versöhnung braucht, sondern der Mensch. Er ist darauf angewiesen, sein Verhältnis zu Gott zu klären, nicht umgekehrt. Vor 2000 Jahren haben sich dadurch, dass Gott in dem Menschen Jesus aus Nazareth in diese Welt gekommen ist, die Voraussetzungen dafür dass und wie der Mensch in Gemeinschaft, und zwar in dauerhafte Gemeinschaft, mit Gott kommen kann, grundlegend geändert. Wir haben in einem Lied eben gesungen, Gott ist das Zentrum der Geschichte. Und an der Stelle ist das Zentrum der Geschichte. Ich lese nochmal den ersten Vers des Textes. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Gott ist nicht der zürnende Gott, der es nötig hätte, dass seine verletzte Ehre wieder befriedigt wird. Oder der so erzürnt über den Menschen wäre, dass der Mensch ihn gnädig stimmen müsste oder auch nur könnte. Gott hat sich auf den Weg in diese Welt gemacht. Das feiern wir Weihnachten. Ganz klein, ganz unscheinbar ist er abseits der großen Paläste und Herrschaftshäuser in diese Welt gekommen. Nicht als Kind eines Königs, sondern als uneheliches Kind einer jungen Frau, nicht in der sicheren Umgebung eines Krankenhauses mit allem, was man so heute für eine Geburt an Infrastruktur, jedenfalls in einem zivilisierten Land wie Deutschland, braucht, sondern in einem Stall, ziemlich unbequem und unhygienisch zwischen Ochs und Esel, weil die Eltern des Kindes wegen einer Volkszählung in ihre Heimatstadt Bethlehem reisen mussten und dort wegen des Gedränges in der Stadt keine Unterkunft fanden. Das Kind, das da unter so schwierigen Bedingungen geboren wurde, wächst heran, führt zunächst ein ziemlich unauffälliges Leben, bis er sich etwa mit 30 Jahren als Wanderprediger auf den Weg macht, eine Gruppe von Schülern um sich schart und den Menschen in seiner Heimat Palästina von Gott erzählt. Er gerät in Konflikt mit den religiösen Führern seiner Zeit, die ihn schließlich mit Hilfe der römischen Besatzungsmacht töten lassen. Jesus stirbt grausam den Tod am Kreuz. Die religiösen Führer in Israel, sie lehrten damals, dass Gott zuallererst die exakte Einhaltung des jüdischen Gesetzes forderte, dass das Leben bis in alle Einzelheiten regelte. Dieses Gesetz stellten diese religiösen Führer oder viele dieser religiösen Führer über den Menschen, der immer wieder daran scheiterte, die vielen Bestimmungen einzuhalten. Es blieb dann nur die Möglichkeit, Gott durch Opfergaben gnädig zu stimmen. Und dann trat dieser selbstbewusste Wanderprediger auf, der den Menschen von Gottes Liebe erzählte und davon, wie sehr sich dieser Gott nach Gemeinschaft mit dem Menschen sehnt. Das passt diesen religiösen Führern nicht in den Kram und sie beschließen, Jesus zu töten, um wieder Ruhe im Lande zu haben. Durch die Beseitigung Jesu soll seine Verkündigung von Gottes Liebe und Gottes Güte wieder zum Verstummen gebracht werden. Gott hat sich in oder besser noch als Jesus von Nazareth mit dem Gottlosen, mit dem Gottfernen Menschen identifiziert, hat mit ihm Gemeinschaft gesucht bis in den Tod hinein. Nicht Gott wird versöhnt, sondern Gott versöhnt die Menschen mit sich, indem er ihre Gemeinschaft sucht, so klein wird, dass der Mensch seine Nähe aushalten kann. Nun, da sich Gott so klein gemacht hat, so zerbrechlich gemacht hat, bis hin zu seinem eigenen Tod, kann der Mensch die Gemeinschaft mit ihm überhaupt ertragen. Gott hat sich in Jesus so weit mit dem Menschen identifiziert, sich ihm gleich gemacht, dass er die Gemeinschaft in der tiefsten Tiefe im Tod mit dem Menschen sucht und ausgehalten hat. Nur deshalb, weil sich Gott so klein gemacht hat, kann der sündige, eigentlich so unendlich weit von Gott entfernte Mensch die Gemeinschaft mit Gott überhaupt aushalten. Das ist der eigentliche Sinn des Todes am Kreuz. Die Vorstellung, dass Jesus geopfert werden musste, um den Zorn Gottes zu befriedigen, diese Vorstellung eines so grausamen Gottes passt dagegen nicht in das Bild, das die Bibel und vor allem das Neue Testament von Gott als dem Gott der Liebe zeichnet. An dieser Stelle kann uns vielleicht das Bild von der Dreieinigkeit helfen. Dreieinigkeit ist ein Begriff, der eigentlich in der Bibel nicht vorkommt, aber die drei Seiten Gottes, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dieses Bild hat sich im Laufe der ersten Jahrhunderte bei Christen etabliert. Und vielleicht sind wir jetzt einfach mal so und lassen bei Dreieinigkeit mal die das dritte Drittel beiseite und nehmen nur mal Gott als Vater und Jesus als Sohn in den Blick und reden mal im Moment der Einfachheit halber nur von einer Zweieinigkeit. Daran können wir es uns verdeutlichen. Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, sind ja so etwas wie zwei Seiten einer Münze, die man nicht trennen kann, die man aber auch nicht gleichzeitig ansehen kann. Jesus von Nazareth, das ist die ganz menschliche Seite Gottes, die Seite, die Gott uns oder zumindest erstmal den Menschen in Palästina vor 2000 Jahren gezeigt hat und von der wir im Neuen Testament hören. Und diese Seite ist ebenso Gott wie der Vater im Himmel. Gott opfert sich in Jesus nicht für die Menschen, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass der Zorn der anderen Seite des Vaters im Himmel befriedigt wird. Das passt nicht zusammen, so ist Gott nicht. Wenn wir überhaupt von Opfer reden wollen, dann in dem Sinn, dass sich Gott für die Menschen aufgeopfert hat, in der tiefsten Tiefe ihre Gemeinschaft gesucht hat und sich mit dem Menschen, der Sünde, das heißt der Gottesferne, verfallen ist, sich diesem Menschen zuwendet, sich mit ihm identifiziert und auf diesem Weg die Trennung, den Graben zwischen Gott und Mensch überwindet. Der Apostel Paulus sieht sich als Gesandten, als Botschafter. Sein Auftrag ist es, den Menschen von der Versöhnung, die Gott geschaffen hat, weiterzusagen. Botschafter, Gesandte, stehen ganz im Schatten dessen, der sie gesandt hat und der Botschaft, die sie überbringen sollen. So sieht der Apostel Paulus auch seine Rolle. Es geht ihm bei der Verkündigung der frohen Botschaft nicht um sich selbst, sondern um die Botschaft, um das Wort, von dem er anderen Menschen erzählen soll. Paulus ist für diesen Auftrag viele Jahre kreuz und quer im Mittelmeerraum unterwegs gewesen und hat manches Abenteuer erlebt, auf das er vielleicht auch gerne verzichtet hätte. Mehrere Male im Gefängnis gesessen und ist schließlich als Märtyrer, das heißt als Zeuge seines Glaubens, hingerichtet worden. Ein solches Schicksal eines Glaubenszeugen, das wünsche ich ja nun keinem von uns. Aber all denen, die Jesus nachfolgen, sind sicherlich auf die eine oder andere Weise, jeder seinen Möglichkeiten entsprechend, so ein Gesandter, ein Botschafter von der Versöhnung. Von der Versöhnung, die Gott möglich gemacht hat. Auch wir sollen die Menschen um uns her, vielleicht auch oftmals weiter weg, vor allem bei Missionaren, einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Auch andere Menschen sollen Gott als den kennenlernen, der sich ihnen zugewendet hat, der sich für sie hingegeben und aufgeopfert hat. Nur so können Menschen zu Gott finden. Und von wem können wir besser lernen, wie Versöhnung funktioniert, als von Jesus selbst? Ihr kennt sicher die Geschichte, als Jesus nach Jericho kommt und alle Leute ihn damals sehen wollen. Unter ihnen ein Zolleintreiber namens Zachäus. Diese Zolleintreiber waren bei den ihren jüdischen Volksgenossen verhasst, weil sie diese oft betrogen und höhere Zölle als vorgeschrieben eingetrieben haben und dabei oft auch sehr unbarmherzig vorgingen. Weil Zachäus ziemlich klein war, kletterte er auf einen Baum, um Jesus gut sehen zu können, wenn er vorbeizog. Von diesem Wanderprediger, der den Menschen von der Liebe Gottes und dem anbrechenden Reich Gottes erzählte, hatte er schon viel gehört. Er ist neugierig. Als Jesus vorbeigeht, sieht er Zachäus und lädt sich zu ihm nach Hause ein. Das können die anderen Menschen um Zachäus herum nicht begreifen. Wie kann sich Jesus gerade mit diesem Mann, der andere betrügt und übers Ohr schlägt, einlassen? Aber Zachäus, er lässt sich auf Jesus ein und geht mit ihm in sein Haus. Und in der Begegnung mit Jesus macht es dann bei Zachäus Klick. Er will sein Leben ändern und verspricht Jesus, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben und denen, die er betrogen hat, das Vierfache zurückzugeben. Jesus wendet sich auf seinem Weg durch Jericho dem zu, der es eigentlich so ganz und gar nicht verdient hätte, einem Außenseiter, der bei seinen Volksgenossen verhasst ist, weil er mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitet. Die Gemeinschaft mit diesem Außenseiter, mit diesem Betrüger sucht Jesus. Ganz vorbehaltlos, ganz offen, ganz entgegenkommend begegnet Jesus diesem Mann. Ich denke, dass Jesus Zachäus von Gottes Botschaft in derselben Klarheit erzählt hat, wie er es sonst auch getan hat. Das, was Zachäus überwältigt hat, war die Vorbehaltlosigkeit, die Offenheit, mit der sich Jesus auf ihn eingelassen hat und ihm begegnet ist. Ihn wird beeindruckt haben, dass Jesus sich eben nicht zu schade war, gerade in sein Haus zu kommen. In der Nähe Jesu lässt sich Zachäus mit Gott versöhnen und beginnt sein Leben neu und lässt sich so grundlegend verändern. Er verspricht eben, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben und denen, die er betrogen hat, das Vierfache zurückzugeben. Wer versöhnt wird, wird verwandelt. Und Jesus stellt mit Blick auf Zachäus fest, heute ist diesem Haus, diesem Mann Heil widerfahren. Das wünsche ich uns, dass wir uns auch so vorbehaltlos, so offen und klar auf andere Menschen einlassen können, die Gemeinschaft mit ihnen suchen und nicht zuerst an ihnen herummäkeln und kritisieren, auch wenn sie uns vielleicht schwierig und fremd sind. Ich wünsche uns, dass wir diesen Menschen dann auch die Botschaft von der Versöhnung Gottes weitersagen können. Und vielleicht werden wir dann überrascht sein, wie Menschen, die sich so mit Gott versöhnen lassen, auch von Gott verwandelt werden. Jede Christin und jeden Christen fordert Paulus dazu auf, und dazu heraus, ein Botschafter Christi zu sein, der andere Menschen einlädt, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Vor einigen Wochen haben wir ja nun angefangen, uns auf einer Gemeindeversammlung darüber Gedanken zu machen, wie wir uns als Gemeinde in unserer Umgebung hier in Wiesloch und Walldorf einbringen können. Und etwas von dem, was wir von Gott empfangen haben, an die Menschen um uns her weitersagen können. Und das umfasst ja beides, die hilfreiche Tat und das Weitersagen von Gottes Wort. So eine für uns passende Form zu finden, ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber wir haben uns immerhin schon einmal auf den Weg gemacht, so einen Dienst der Versöhnung für uns als Gemeinde zu finden. Wie so etwas aussehen kann, möchte ich euch am Beispiel einer Frau aus unserer alten Gemeinde in Hamburg erzählen. Edeltraut. Vor 25 oder vielleicht 30 Jahren hat Edeltraut sich gefragt, was soll ich für Gott tun? Was soll ich Gott für dich tun? Sie war offen für Gott, ziemlich offen jedenfalls. Und sie fragte Gott, was soll ich für dich tun? Und wandte, soweit ich das in Erinnerung habe, diese Messerspitzenmethode an. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, dass ich mit einer Messerspitze in die Bibel gehe und die Seite, die ich dann aufklappe, das ist dann Gottes Wort für mich. Ich favorisiere diese Art nicht so, aber Edeltraut hat es gemacht. Und sie traf das Wort, geh zu den Gefangenen. So offen war Edeltraut nun eigentlich auch wieder nicht. Damit hat sie nicht gerechnet. Das kann nicht sein. Und sie macht dasselbe noch ein, zwei Mal und trifft wieder die gleichen Stellen. Geht zu den Gefangenen. Sie begreift allmählich, in welche Richtung ihr Auftrag geht und macht sich auf den Weg nach Santa Fu. Santa Fu ist das große Gefängnis in Hamburg. Großes Gefängnis, wie es sich für eine große Stadt ziemt. Sie baut über den Gefängnisseelsorger Kontakte zu den Gefangenen auf und gründet eine Gesprächsgruppe mit dem aufregenden Namen Edeltraut, in denen Gefangenen von Gottes Liebe erzählt wird, mit denen sie mit Gefangenen ins Gespräch kommt, die Bibel liest. Und diese Gefangenen erfahren, dass sie auch als Menschen von Gott angenommen werden, werden unterstützt bei verschiedenen Fragen und Problemen, die sie haben. Der Kreis der Mitarbeiter, der sich um Edeltraut schart, wächst. Diese Mitarbeiter bauen Beziehungen auf, unterstützen die Mitarbeiter und schließlich bekommen diese Gefangenen auch Ausgang am Wochenende und besuchen die Gottesdienste unserer Gemeinde und gestalten diese zum Teil auch mit. Eine ordentliche Herausforderung für eine sehr bürgerlich geprägte Hamburger Stadtrandgemeinde. Nicht ganz einfach, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber die Begegnung mit den Menschen aus Santa Fu, sie ist ja gerade auch eine Horizonterweiterung und eine Bereicherung für die Gemeinde, auf die anfangs oder vielleicht auch länger der eine oder andere vielleicht gern verzichtet hätte. Edeltraut ist so ein Beispiel, wie ein Dienst der Versöhnung heute aussehen kann. Ein Beispiel, wie Gottes Liebe in Tat und Wort an andere Menschen weitergegeben werden kann. Und wie sich dann Menschen auch versöhnen lassen. Ich denke, der ein oder andere Gefangene wird auch zum lebendigen Glauben an Gott gefunden haben. Ich wünsche mir, dass jeder von uns für sich persönlich in seinem Umfeld und mit seinen Möglichkeiten Formen findet, wie er oder sie so ein Botschafter Christi sein kann. Und genauso wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam Formen finden, die zu uns passen und mit denen wir als Ganzes, als Leib Christi hier in Wiesloch und Walldorf Gottes Liebe auch gerade an die Menschen weitergeben, die sich nicht so leicht auf den Weg zu uns machen, sondern zu denen wir uns auf den Weg machen müssen, weil auch ihnen die Einladung Gottes gilt, sich von ihm versöhnen zu lassen. Amen.